Das Leipziger Hornquartett war das mit der Fantasie für Jagdhörner Le Rendezvous de Chasse von Giacchino Rossini. Wenn Jäger sich treffen und auf die Pirsch gehen, dann wird geblasen und geschossen. So stellt man sich das vor, denn es gibt viele Jagdtraditionen und Klischees. Wie es aber wirklich ist im Jägeralltag, das weiß Eckhard Fuhr. Der Journalist und Autor ist aktiver Jäger und stellvertretender Vorsitzender des Ökologischen Jagdvereins Brandenburg. Guten Morgen, Herr Fuhr.
Guten Morgen.
Herr Fuhr, wann waren Sie denn zuletzt auf der Pirsch?
Ich war vor 3 oder 4 Tagen zum letzten Mal auf dem Ansitz hier in der Nähe von Berlin, am Stadtrand von Berlin, und habe versucht, ein Wildschwein zu erlegen, habe aber keins gesehen.
Was heißt versucht, Sie haben keins gesehen? Passiert das öfters, dass man ohne Beute nach Hause geht?
Ja, natürlich. Das ist, ich will nicht sagen, das ist der Normalfall, aber es ist doch sehr häufig, dass man ohne etwas erlegt zu haben, ohne etwas geschossen zu haben, wieder nach Hause geht. Man sollte jetzt dann nicht die Konsequenz daraus ziehen, jeden Tag rauszugehen und es mit Gewalt zu versuchen sozusagen, dann kommt überhaupt kein Wild mehr. Ruhen lassen, ein paar Tage Pause machen, wieder rausgehen, auf das Wetter achten und dann wird es schon irgendwann klappen.
Hm. 10-mal zieht der Jäger aus, 9-mal kehrt er leer nach Haus, habe ich irgendwo gelesen.
Meine ja, das ist ein bisschen übertrieben, ja. Aber das kommt natürlich auch sehr drauf an, wo man jagt.
Ja. Ja. Was ist denn das mit dem Jagen? Was fasziniert Sie daran?
Na, es sind eigentlich 2 Gesichtspunkte, die mich da faszinieren. Das eine ist ganz einfach, dass ich sehr gerne Wildfleisch esse und durch die Jagd den Fleischbedarf meiner Familie fast ausschließlich decke. Der zweite Gesichtspunkt ist, dass ich unseren Wäldern etwas Gutes tun will und durch die Jagd schon einen wichtigen Beitrag dafür leiste, dass ich unsere Wälder aus eigener Kraft den veränderten Bedingungen, dem Klimawandel anpassen können. Und durch die Jagd kommt man dann auch sehr direkt in Berührung mit diesen Vorgängen in unserer Kulturlandschaft. Das ist eben doch etwas anderes, ob man durch den Wald joggt oder spazieren geht oder ob man jagt. Es ist ein intensiverer Austausch sozusagen mit unserer Umwelt, mit unserer Kulturlandschaft. Und das ist das, was mich konfrontiert. Und daraus ergeben sich natürlich auch sehr viele für einen Journalisten wie mich, sehr viele Möglichkeiten, über Fragen zu reflektieren, die mit unserer Landnutzung zu tun haben, die mit Naturschutz zu tun haben, die mit der Biodiversität zu tun haben. Das alles ist mit praktischen, tatsächlichen Erfahrungen unterlegt und das finde ich sehr gut.
Hm. Ja, das ist wahrscheinlich auch Teil Ihrer Arbeit im Ökologischen Jagdverein Brandenburg. Genau. Wie ist denn das trotzdem? Gibt es ab und zu auch Begegnungen, dass Sie jemand fragt, warum gehst du überhaupt in den Wald und tötest Tiere?
Das ist erstaunlicherweise selten, dass mir solche Fragen gestellt werden. Sie werden mir manchmal gestellt. Aber gerade hier in Berlin, am Stadtrand von Berlin, am nördlichen Stadtrand Pankow, ist mir das noch nie passiert, dass ich darauf angesprochen werde. Aber bei Gesprächen über die Jagd kommt diese Frage natürlich auf, warum tötet man Tiere? Und ja, wie soll ich das sagen? Das ist, ich bin damit aufgewachsen. Ich habe schon sehr früh zu Hause die Hühner geschlachtet. Also ein Tier zu töten war jetzt für mich persönlich nie eine große Herausforderung, eine Schwelle, die ich zu überschreiten hätte. Und das Zweite ist, mir leuchtet diese kategoriale Unterscheidung zwischen Tieren und Pflanzen, also dass man Tieren überhaupt nichts zuleide tun darf und mit Pflanzen alles machen darf, das leuchtet mir einfach nicht ein. Also ich sehe, wenn ich mich im Wald bewege, die Wechselwirkung zwischen Tieren und Pflanzen und ich kann da nicht sagen, welche Seite mir sozusagen näher steht.
Ja, das ist natürlich eine ganz eigene Debatte. Bleiben wir mal bei dem Jagen und bei den Tieren. Jetzt steigt tatsächlich die Zahl der Jägerprüfungen kontinuierlich. Scheinbar gibt es einen Jagdboom. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Also einmal liegt es an dem Motiv, das ich schon erwähnt habe. Das ist das Bedürfnis, Fleisch zu essen und es auf eine Weise zu gewinnen, die sowohl ökologisch als auch ethisch einwandfrei ist, um es mal so einfach zu sagen. Ja. Ich glaube, das spielt bei vielen neuen Jägern und neuen Jägerinnen vor allen Dingen eine große Rolle, also diese bewusste Ernährung und die Fleischgewinnung. Nicht mehr abhängig sein von der Massentierhaltung, von der Fleischindustrie und so weiter. Mhm. Und das Zweite ist, das höre ich immer wieder, auch von Menschen, die die Jägerprüfung gemacht haben und dann eigentlich gar nicht mit dem Jagen begonnen haben, dass das für sie eine sehr, sehr wichtige Erfahrung gewesen ist, gewissermaßen ein Augenöffnen, dass sie durch diese Vorbereitung auf die Jägerprüfung und durch die Jägerprüfung mit einem ganz anderen Blick durch den Wald gehen, durch unsere Landschaften gehen und Dinge sehen, die sie vorher nicht gesehen haben.
Ja, offenbar scheint man da wirklich eine ganze Menge zu lernen. Und schwierig scheint es auch zu sein. 25% fallen durch, habe ich gelesen. Wie setzt sich denn so eine Prüfung zusammen? Also was wird da gemacht? Ich kann mir vorstellen, klar, Naturkunde, Tiere lernt man kennen. Was passiert noch?
Gut, also es ist ein umfangreicher theoretischer Stoff, der gelernt werden muss. Also das ist die Zoologie, das ist Botanik. Die wichtigsten Waldpflanzen muss man kennen, die wichtigsten Tiere natürlich. Ein wichtiger Teil ist aber auch die Landwirtschaft. Die Jagd spielt sich ja nicht isoliert ab, sondern die Jagd ist eingebettet in Land- und Forstwirtschaft. Und wenn wir als Jäger nicht wissen, was die Landwirte wann tun und warum sie es tun, brauchen wir gar nicht rauszugehen. Da macht man uns ja lächerlich. Mhm. Also wir müssen etwas von der Landwirtschaft verstehen, wir müssen etwas von der Forstwirtschaft verstehen, wir müssen ein bisschen was von Veterinärwesen verstehen. Wildbrethygiene wird immer wichtiger, weil dieses Wildfleisch, das soll zum Verzehr gebracht werden, ohne dass das irgendjemanden gefährdet, ohne dass es verdirbt und so weiter. Und da muss man einfach wissen, an welchen Merkmalen erkennt man, dass so ein Tier krank gewesen ist zum Beispiel. Und das ist ein sehr umfangreicher Stoff. Aber ich glaube, die allermeisten fallen am Ende doch beim Handwerk, beim richtigen handgreiflichen Handwerk durch, nämlich beim Schießen. Und diese Anforderungen an die Schießprüfungen, die sind auch gesteigert worden in der letzten Zeit und das ist auch vollkommen richtig.
Ja, Waffenrecht und Jagdrecht und auch Waffenbedienung natürlich, das sind natürlich dann auch alles, hört sich ziemlich komplex an. Wie viele Jägerlateien braucht man denn für das grüne Abi?
Also wenn es nach mir geht, gar keins. Okay. Und ich glaube auch nicht, dass das noch eine große Rolle spielt bei den Prüfungen. Also Jägersprache oder Brauchtum oder solche Dinge.
Horn spielen auch nicht, oder?
Nein, man muss es nicht können. Nein.
Aber es schadet auch nicht.
Ja, es schadet auch nicht, aber es ist heute nicht mehr so wichtig, wie das früher mal gewesen ist. Als ich anfing zu jagen vor vielen Jahren, da war das noch so, dass wir zu Hause auf dem Dorf, da wurden ja noch richtige Hasenjagden veranstaltet und dann waren Jäger, die sozusagen so einen Kessel bildeten, der mit einem Durchmesser von 1 Kilometer hatte. Es gab noch keine Handys und es wurde auch nicht mit Funkgeräten gearbeitet und da wurden Hornsignale geblasen, damit die Leute wussten, was sie zu tun haben, ob sie gehen sollen oder stehen bleiben sollen und solche Dinge. Ne? Ja. Da hatte das noch eine Funktion, aber heute hat es eigentlich keine Funktion mehr und wenn bei den großen Bewegungsjagden in den Forstverwaltungen, dann verzichtet man eher morgens auf das Begrüßungsritual des Blasens, damit die Wildschweine und Hirsche nicht schon gleich merken, was im Busche ist.
Ja, wir haben das hier eben in der Matinee gemacht, damit die Hörerinnen und Hörer merken, was im Busch ist. Jetzt gibt es circa 1000 Berufsjäger in Deutschland, aber über 400.000 Jagdlizenzen. Ist das nicht so ein bisschen, sagen wir mal, ungewöhnliches Verhältnis von Profis zu Laien?
Also es sollte mehr Berufsjäger geben, würde ich mal sagen, aber es ist ein bisschen wie bei der Feuerwehr oder beim technischen Hilfswerk. Also natürlich brauchen wir Profis, sowohl in den Behörden als auch etwa in Forstverwaltungen oder auch bei großen privaten Grundbesitzern. Aber die Basis des Ganzen sind diejenigen, die das sozusagen ehrenamtlich machen und die müssen auch gut ausgebildet sein oder sehr gut ausgebildet sein. Es geht ohne sie nicht. Also wenn wir die Jagd in Deutschland nur mit Profis machen wollten, dann bräuchten wir sozusagen eine Truppe, die so fast die Größenordnung der Bundeswehr hat. Und das ist ja undenkbar. So
etwas. Will man auch nicht unbedingt haben. Ja, es geht natürlich wirklich auch darum, quasi den Wildbestand dann in Zahlen zu halten, die irgendwie kontrollierbar sind offenbar. Letzte Frage. Was ist Ihr Lieblingswild im Kochtopf?
Darmwild, also Darmhirsch. Das Kalb vom Darmhirsch ist das beste Wild, das ich je gegessen habe.
Ja, dann guten Appetit. Der Autor und Jäger Eckhard Fuhr hat uns erzählt, warum er jagt und was es auf sich hat mit der neuen Lust am Jagen. Herr Fuhr, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, bitte.
Das Buch Jagdkunde von Eckhard Fuhr ist bei Mattes und Seitz erschienen und wir verlosen es gleich im Matinee-Rätsel. Sie hören die SWR2 Matinee, auf der Lauer, die Jagd heißt unsere Sendung heute.